Ja, von mir wunderschöne guten Morgen. Schön, die Reihe hier so gefüllt zu sehen. Schön, euch zu sehen. Und ich muss gerade so dran denken, Jochen, als du das von Volkstrauertag erzählt hast, mir war das auch gar nicht mehr so bewusst. Heute geht es bei diesem Thema, bei dieser Person, den wir heute betrachten, auch um ein Ereignis, was einen Volkstrauertag ausgelöst hat, zumindest beim Volk Israel. Und das Spannende ist, heute geht es um Kaleb. Kaleb war im Begriff, das zu verhindern, dass dieses schlimme Ereignis, was passiert ist, nicht hätte passieren müssen, aber es ist doch passiert. Und Israel schaut bis heute eigentlich auf diesen Tag zurück, wo man sagt, da wurde ein ganz, ganz großer Fehler gemacht. Ja, das Thema der heutigen Predigt ist Kaleb, auch Riesen sind nur Zwerge. Was es mit dem Titel auf sich hat, werdet ihr im Laufe der Predigt noch merken oder ich werde es euch erzählen. Ich weiß nicht, wem von euch Kaleb bekannt ist. Wenn ihr diesen Namen so hört, ob da irgendwelche Verknüpfungen im Hirn sind oder irgendwelche Geschichten aus der Sonntagsschule, wo man sagt, ja, das war Kaleb. Wahrscheinlich nicht allzu viel, weil es steht auch gar nicht allzu viel über Kaleb in der Bibel. Also die Passagen, die mit Geschichten von ihm gefüllt sind, sind relativ rar gesät. Eigentlich sind es nur zwei Stellen, kann man sich aber leicht merken. Es ist einmal Josua 14 und einmal Numeri 14 oder 4. Mose 14. Und um diesen Kaleb soll es heute gehen. Ich skizziere euch ein bisschen die Geschichte und lese dann gleich noch ein paar Verse vor, aber wer möchte, kann schon mal mit aufschlagen. In 4. Mose 14, beziehungsweise werden wir gleich auch schon ein paar Verse aus 4. Mose 13 lesen. Also Kaleb, wenn man an Kaleb denkt, dann kommt einem meistens noch ein zweiter Name in den Sinn und das ist Josua. Über ihn finden wir bedeutend mehr in der Bibel, ein ganzes Buch berichtet über ihn. Der Nachfolger von Mose. Und Kaleb hatte insofern etwas mit ihm zu tun, dass er mit ihm unterwegs war. Und zwar zu einer ganz besonderen Mission. Mose hat von Gott den Auftrag bekommen, Kundschafter auszusenden in das Land Kanaan, was er ihnen versprochen hatte, was sie erobern sollten, was das verheißene Land sei nach dem Auszug aus Ägypten. Und so wird aus jedem Stamm ein Kundschafter losgeschickt und Kaleb und Josua waren zwei von ihnen und sie durchziehen das Land und sehen, dass es ein gutes Land ist. Ja, dieser Ausdruck, ein Land, wo Milch und Honig fließt, Trauben so groß, dass man eine Rebe mit zwei Mann tragen muss. Ein fruchtbares Land. Und diese Kundschafter durchziehen 40 Tage das unbekannte neue Land, was Gott ihnen versprochen hat und sie sehen das. Was Gott versprochen hat, das ist was Großartiges. Nicht irgendwie ein wüstes, leeres Land, was man erstmal beackern muss und fruchtbar machen muss. Nein, ein richtig fruchtbares Land. Mit einer blühenden Wirtschaft. Das war für einen Großteil der Kundschafter ein Problem. Die Städte waren befestigt. Es wohnen sogar Riesen in diesem Land, die Nachfahren der Enakiter. Oder die Anakiter, je nach Übersetzung wird es ein bisschen anders ausgedrückt. Und als diese Kundschafter zurückkommen, berichten sie von diesem Land und sagen auch, ein schönes Land, nur dieses Volk, was dort lebt, ist zu stark. Dieses Volk hat Riesen. Das ist militärisch weit überlegen. Die Städte sind so befestigt, die können wir niemals einnehmen. Und das hat auch gestimmt. Also der Bericht der Kundschafter, der war objektiv ein Stück weit, dass man gesagt hat, was wir dort sehen, übersteigt unsere Kraft. Und Josua und Kaleb, oder um es präzise auszudrücken, in 4. Mose 13, Vers 30, lenkt Kaleb ein. Und das wollen wir einmal gemeinsam lesen. Und Kaleb beschwichtigte das Volk, das gegenüber Mose murrte und sagte, lass uns nur hinaufziehen, um das Land in Besitz zu nehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir können nicht gegen das Volk hinaufziehen, denn es ist stärker als wir. Und sie brachten unter den Söhnen Israels das böse Gerücht über das Land auf, das die Ausgekundschafteten hatten, und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, was wir darin gesehen haben, sind Leute von hohem Wuchs. Auch haben wir dort Riesen gesehen, die Söhne Enaks von den Riesen. Und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen. Es ist schon mal spannend. In den Versen davor wird berichtet, dass sie durch dieses Land zogen und auch bei den Enakitern vorbeikamen. Das heißt, das war ein Teil dieses Landes, war von diesem Riesengeschlecht bevölkert. Aber das restliche Land waren eigentlich normale Leute. Da hat man schon mal übertrieben und gesagt, alle Menschen, die dort wohnen, sind viel größer und sind Riesen. Wir können das Land nicht einnehmen. Und Kaleb sagt, das ist mir eigentlich wurstegal. Warum sagt er das? Weil Gott versprochen hat, ihr werdet dieses Land einnehmen. Gott hat auch nicht gesagt, dass es einfach wird oder dass man einfach da reinmarschiert und die Leute öffnen einem Tür und Tor und sagen, wir haben schon immer auf euch gewartet, kommt hierher. Sondern ein Land, was blüht, was eine blühende Wirtschaft hat, was fruchtbar ist, da ist doch menschlich völlig logisch, dass dort ein Volk lebt, was wirtschaftlichen Erfolg hat, was natürlich auch militärisch aufrüstet, um das, was es hat, zu schützen. Also ich frage mich manchmal, warum waren die so überrascht? Also das ist doch völlig klar, ein fruchtbares Land bringt eine fruchtbare Wirtschaft hervor, im normalen Fall. Und diese anderen Männer sind verzweifelt. Kaleb ist es egal. Er sagt, wenn Gott uns das versprochen hat, dann werden wir dieses Land einnehmen. Egal, welche Schwierigkeiten dort auf uns warten und wenn es Riesen sind. Ich möchte heute drei Eigenschaften von Kaleb herausziehen, die auch herausstechen aus dem Text. Und die erste, funktioniert das? Nee, ansonsten kannst du mal hinten weiterklicken. Genau, ist Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Kaleb fürchtet Gott. Das wird vor allem deutlich dann später in Kapitel 14. Dort steht ab Vers 8, als das Volk nochmal deutlich gemacht hat, was es von den Aussagen der Kundschafter hält, vor allem von den Aussagen von Kaleb, sie sagen, die beachten das gar nicht. Die schauen auf das, was die anderen Kundschafter gesagt haben, und haben gesagt, wir können dieses Land nicht einnehmen. Mose, du hast uns wieder falsch geführt, wir wollen wieder zurück nach Ägypten und nicht in dieses verheißene Land. Und dann spricht Kaleb nochmal und sagt, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Nun empört euch nicht gegen den Herrn und fürchtet doch nicht das Volk des Landes, denn unser Brot werden sie sein. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen und der Herr ist mit uns. Fürchtet sie nicht. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen sollte. Also Kaleb, auf salopp gesagt, macht das Maul auf und es wird ihm zum Verhängnis. Das ganze Volk möchte ihn steinigen. Das finde ich krass. Kaleb beruft sich auf die Verheißungen Gottes und das Volk will ihn steinigen. Und was er sagt ist, fürchtet doch nicht diese Menschen. Sondern was er eigentlich sagt, fürchtet Gott. Wenn Gott etwas versprochen hat, dann sollten wir uns darauf stützen. Und deshalb diese Gegenüberstellung, Gottesfurcht oder Menschenfurcht. Kaleb war ein gottesfürchtiger Mann. Ihm war egal, was die Leute gesagt haben. Die Leute wollten ihn steinigen. Das ist eigentlich ein guter Grund zu sagen, ich passe mich lieber ein bisschen der Masse an. Es sind ja auch irgendwie alles meine Brüder. Aber Kaleb sagt, nein, wenn Gott ein Versprechen hat, dann steht das über allem. Selbst über dem, was meine Brüder denken. Und das finde ich sehr mutig. Gottesfurcht. Ich finde es eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die heute etwas untergeht. Deshalb habe ich euch nochmal ein Beispiel mitgebracht. Den Mann, den ihr hier seht, das ist nicht Gott, auch wenn er sich manchmal dafür hält. Zlatan Ibrahimovic, das ist ein Fußballspieler. der manchmal mit sehr provokanten Aussagen und einem übersteigerten Selbstbewusstsein von sich reden macht. Aber was man sagen muss, ein genialer Fußballspieler. Und wie man das sieht, ein Mann von großem Wuchs, der ist 1,95 groß, 95 Kilo schwer, reines Kampfgewicht. Ja. Wäre er Boxer, würde er in der Schwergewichtsklasse boxen. Und wenn man so als Fußballer auf dem Platz steht, dann ist das einer, vor dem hast du Respekt. Vielleicht sogar Angst, weil du weißt, wenn der reingeht, dann ist er nicht zimperlich. Da bleibt nicht mehr viel stehen. Und irgendwie, wenn man in ein Fußballspiel geht und den als Gegner hat, da hast du Respekt, da hast du ein Stück weit Angst. Wenn du aber Zlatan Ibrahimovic in deinem Team hast, dann sieht es ganz anders aus. Dann denkst du, ja, ich habe den richtigen Mann auf meiner Seite. Da müssen alle schon mal nach oben schauen, wenn der im Zweikampf ist. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch bei Gott. Gott ist zu fürchten, aber entscheidend ist, bist du in Gottes Team. Und was dann nicht passiert, und das machen wir manchmal als Christen, wir versuchen zu unterscheiden zwischen Gottesfurcht oder zwischen Ehrfurcht und Angst. Ich halte das für vollkommenen Schwachsinn. Ehrfurcht und Angst, es ist dasselbe. Dieses Gefühl, da ist jemand, der überlegen ist, dem ich unterlegen bin, das sollte nicht weg sein, nur wenn wir mit Gott unterwegs sind. Aber wir machen manchmal diese Unterscheidung, ja, müssen keine Angst mehr vor Gott haben, wir haben Ehrfurcht. Aber wenn wir das wegdrücken, das wäre wie wenn du mit Zlatan Ibrahimovic dann in einem Team spielst und du faulst ihn immer wieder aus Spaß, um Spaß mit ihm zu machen. Da weißt du, das machst du ein- oder zweimal und dann kriegst du einen vor den Latz. Manchmal gehen wir aber so mit Gott um. Ja, ist jetzt in unserem Team, jetzt können wir mit ihm machen, was wir wollen. Gottesfurcht. Wenn wir das anfangen zu unterscheiden, dann ist die Gefahr, glaube ich, auch groß, wenn wir keine Gottesfurcht mehr haben, dass wir stattdessen Menschen fürchten. Das ist das, was die Israeliten hier getan haben. Sie hatten Furcht vor diesen Menschen, vor diesen großen Menschen in diesem Land. Viel mehr als vor Gott. Manchmal sagen wir, ja, ich habe ja nichts zu befürchten, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Er nimmt ja alle meine Schuld weg. Deshalb brauche ich keine Angst mehr zu haben. Mich trifft ja kein Zorn Gottes mehr. Ist eine ziemlich egoistische Auslegung oder Sichtweise. Ich habe auch Angst vor dem Zorn Gottes, der andere Menschen trifft, die ihn noch nicht kennen, oder vor dem Zorn Gottes, der unsere Welt einmal zerstören wird. Das sollten wir nicht verlieren. Es war eine Charaktereigenschaft von Josua, zumindest in den Passagen, die uns in der Bibel dargestellt werden. Fürchten wir Gott oder fürchten wir die Menschen? Und Josua ist mit seiner Gottesfurcht etwas ganz Entscheidendes, und zwar heute noch für uns eine Quelle der Inspiration. Und das ist die Frage, die sich für mich dabei stellt. Sind wir für andere Menschen, sind wir dort, kannst du mal eins weiterklicken, Quelle der Inspiration oder Quelle der Frustration? Ich glaube, Menschen, die andere Menschen mehr fürchten als Gott, die werden schnell zur Quelle der Frustration, genauso wie die Israeliten, wie diese Kundschafter, die aus Menschenfurcht gehandelt haben. Das ist für uns nicht sehr inspirierend, sondern eigentlich frustrierend, weil sie nicht an den Aussagen Gottes festgehalten haben. Und dieser Kaleb, der ist heute noch für uns eine Quelle der Inspiration, der Gottesfurcht. Vor allem in Josua 14, Vers 7, diese andere Passage, wo wir etwas lesen über Kaleb, wo genau auf diese Stelle Bezug genommen wird, da sagt er, meine Antwort, die ich gegeben habe, die kam aus meinem Herzen. Ich habe berichtet, was in meinem Herzen war. In seinem Herzen, da war Gottesfurcht. Und das ist immer inspirierend. Ich kann einmal die nächste Folie klicken. Die nächste Eigenschaft, die bei Kaleb ganz besonders deutlich wird, das ist Geduld. Und zwar lesen wir das besonders aus Josua 14. Dort kommt Kaleb zu Josua und sagt, hey, wir sind jetzt gerade dran, das Land zu erobern und ich habe da noch ein Versprechen offen. Das ist jetzt 40 Jahre her. 40 Jahre ist das Volk durch die Wüste gewandert, weil sie auf die 10 Kundschafter statt auf Kaleb und Josua gehört haben. Das war die Strafe dafür. Das hat auch Kaleb getroffen. Kaleb musste die 40 Tage mit durch die Wüste latschen, weil das ganze Volk gegen ihn war. Das ist schon ziemlich mies. Und er musste über 40 Jahre warten, 45 Jahre sogar, um dieses Versprechen Gottes, dieses Landversprechen zu erlangen. Und er hat das nicht vergessen. Nach 45 Jahren sagt er zu Josua: Hey, Gott hat uns das versprochen, dieses Land der Enakiter, das sind die Riesen, die Nachkommen der Riesen, das ist für mich und meine Sippe, für den Stamm Juda bestimmt. Ich will da hochgehen auf dieses Bergland und es einnehmen. Mit 85 Jahren war das übrigens. Mit 85. Und da sagt er: Ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Wie meine Kraft damals, so ist meine Kraft jetzt, sowohl im Kampf als auch im Ein- und Ausziehen. Kaleb hatte Geduld, oder er hat Geduld gelernt. Ich glaube, Geduld ist nichts, was man einfach bekommt. Das ist immer etwas, was man lernen muss. Im Neuen Testament wird Geduld oft mit einem Wort übersetzt, was man auch übersetzen kann mit unter einer Last bleiben. Geduld bedeutet, ich bleibe unter einer Last. Das ist Militärsprache. Das bedeutet, jemand ist geduldig, der in der vordersten Schlachtreihe steht, den Schild hochhält und es aushält, dass die Feinde auf einen draufschlagen. Das ist Hypomone, das ist unter einer Last bleiben. Das bedeutet Geduld. Kaleb musste sein Leben lang unter einer Last bleiben und das war die Sünde des Volkes. Ich glaube, die Last ist besonders schwer, wenn wir unter den Folgen der Sünde anderer Menschen zu leiden haben. Das ist eine schwere Last, die einen vielleicht ja schier zu erdrücken scheint. Kaleb hätte sagen können: Ich habe die besten Jahre meines Lebens in der Wüste vergeudet, aufgrund des Fehlers anderer. Und ich habe es noch gesagt. Ich habe sie noch gewarnt und sie haben nicht gehört. Aber erstaunlich ist, dass dieser 85-jährige Mann immer noch dieselbe Leidenschaft, dasselbe Feuer hat wie damals, als er allen widerstand und sagt: Ich gehe da hoch. Er hätte sagen können: Das können jetzt andere machen. Ich bin jetzt 85, jetzt übergeben wir mal den Staffelstab. Nein, er wartet über 40 Jahre und sagt: Gott hat mir etwas versprochen, das möchte ich erlangen. Und Kaleb, die größte Herausforderung seines Lebens steht ihm mit über 85 Jahren bevor. Und ich finde es sehr spannend, wie er darauf reagiert. Ich denke so, hätte es mich nicht zermürbt, mein Leben lang zu warten, zu denken: Gott, wann wirst du endlich dein Versprechen einhalten? Kaleb ist geduldig. Und er hatte eine Verheißung. Er hatte eine Verheißung Gottes und ich finde es genial, dass er sie selbst ergreifen möchte. Es ist ja heute bei fast jedem angekommen, dass es nicht gut ist, wenn man als Leiter oder als Chef zu lange an seinem Posten festhält. Ja, das hat sich, glaube ich, herumgesprochen. Allerdings sollte man, glaube ich, nicht einfach aufhören und sagen: Oh, ich mache mal Platz für andere, sondern eigentlich den nächsten Leiter schon ausbilden. Bei Kaleb sehen wir das zwar nicht, aber bei Mose und bei Josua ganz stark. Und Kaleb hatte aber eine Verheißung. Er sagt eigentlich: Ich kann doch nicht aufhören. Ja, die Kundschafter steht da, das waren die Fürsten der Stämme. Ja, die Ältesten oder ja, der Fürst, das heißt der Chef. Und Kaleb sagt: Ich kann doch nicht abtreten. Weil da ist noch ein Versprechen Gottes, was noch offen ist, das muss ich noch erleben. Also ein ganz starkes Berufungsverständnis, wo ich sage: Das ist meine Aufgabe und ich höre nicht auf, bis das erledigt ist. Das finde ich stark. Ich hatte letzte oder vorletzte Woche Besuch vom Jürgen Schmidt. Einige von euch kennen den, ist der Präses von unserem Dachverband. Und ich finde es beeindruckend, wie dieser Mann, der sagt: Ich bin jetzt schon über 60 und eigentlich sollte ich nicht mehr so ein Werk führen oder der Ehrenpräsident sein oder wie man das nennt, Bundespräsident der EG. Und er sagt: Aber ich habe noch einen Auftrag zu erfüllen. ich muss dieses neue Zentrum, was gebaut werden soll, da muss ich dabei sein. Das finde ich stark, wenn man sagt, es kommt nicht auf das Alter an, sondern auf die Berufung. Und er hat gesagt, ich habe einen Lieblingsvers, der mich gerade antreibt, und den möchte ich zitieren. Ich glaube, der steht auch hier drauf, genau. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das hat mich sehr fasziniert. Er hat gesagt, es bricht etwas Neues auf. Es wächst schon etwas heran. Wir müssen nach vorne schauen. Und das hat mich sehr berührt, weil ich gesagt habe, dieser alte Mann, der treibt nach vorne. Der möchte Gottes Handeln sehen und erleben. Genauso war es bei Kaleb auch. Und er blieb unter der Last des Versagens seines Volkes. Und ich dachte immer, Geduld, das ist so eine Eigenschaft, die ich brauche, um die Auswirkungen der Sünden in meinem eigenen Leben zu ertragen. Ob es meine Sünde ist oder die Sünde anderer. Oder man braucht Geduld, um als Christ zu leben, ohne dass Gott spürbar da ist oder gerade eingreift. Nein, wir brauchen Geduld, um nicht nach Ägypten zurückzufliehen, so wie das Volk es wollte. Geduld ist nicht die Eigenschaft eines Menschen, der passiv nur da sitzt. Geduld ist eine Eigenschaft von mutigen Menschen. Geduld bedeutet nicht, Dinge auszusitzen und zu warten, bis es einfach besser wird. Geduld bedeutet mutiges Handeln trotz Schwierigkeiten. Geduld ist etwas Aktives. Das sagt auch dieses Wort im Neuen Testament, Hypomone. Wenn du in der ersten Schlachtreihe stehst und die Feinde schlagen auf dich ein, das ist nichts Passives, wo du sagst, ich setze mich jetzt mal hin. Da musst du mit aller Kraft, mit allem, was du hast, dagegen stehen. Geduld ist etwas Aktives. Ich habe noch einen Vers dazu aus dem Neuen Testament, und zwar Matthäus 16, Vers 24. Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Vers sogar auswendig. Dort steht, Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Unter einer Last bleiben. Sogar Jesus erlegt uns eine Last auf. Dieses Kreuz, könnte man jetzt lange drüber reden, was das bedeutet. Wir brauchen Geduld, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Jeder nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und ich glaube, dass wir dieses Kreuz gar nicht wollen. Wir wollen manchmal wie das verheißene Land erobern ohne Schwierigkeiten und sind verwundert, dass es dann doch manchmal so schwierig ist, Christ zu sein. Aber anstatt dafür zu beten, dass das Kreuz, welches wir tragen, leichter wird, sollten wir besser darum beten, dass das Kreuz, mit dem wir tragen, stärker wird. Anders gesagt, verändere nicht die Umstände, sondern stärke mein Herz. Das ist das Gebet, was wir sprechen sollten. Kannst du mal die nächste Folie machen, da steht das, glaube ich, drauf. Genau. Vielleicht kannst du dein Gebetsleben mal reflektieren. Für was bete ich, dass Gott das Kreuz, was er mir auferlegt, leichter wird, bequemer wird, vielleicht am liebsten aus Styropor ist? Oder bete ich dafür, dass Gott mein Herz verändert, dass mein Kreuz stärker wird, dass ich sage, das Kreuz, was mir Jesus auferlegt, das möchte ich tragen und ich bete darum, dass ich stärker werde. Wenn Jesus Christus in uns lebt, dann tragen wir die Kraft der Auferstehung in uns. Und Jesus sagt, keine Last, die ich euch auferlege, die ist zu schwer. Du kannst aber überlegen, wie oft Gott in deinem Leben Umstände verändert hat durch dein Gebet. Und wie oft er dein Herz verändert hat durch dein Gebet. Ich wünsche dir das Zweite. Die Umstände, die sich verändern in unserem Leben, wenn wir darum beten, das sind oft die Wunder, die wir auch anderen erzählen. Boah, da hat sich was verändert. Ja, da wurde jemand geheilt und so weiter. Das sind gute Dinge oder das ist etwas Schönes, wo wir sehen, dass Gott eingreift. Aber sehen wir auch, dass Gott in unserem Herzen eingreift und das verändert? Gibt es ein größeres Wunder als das, dass Gott Herzen der Menschen verändert, auch mein eigenes Herz? Das ist für mich immer wieder das größte Wunder, wenn Gott Sichtweisen verändert, wenn er Einstellungen verändert, wenn man merkt, der Heilige Geist, der kommt wirklich zur Geltung. Gott will, dass unser Herz verändert wird. Und ich finde es sehr spannend, in Josua 14, Vers 11, habe ich eben schon gesagt, da geht es um das Herz von Kaleb. Da sagt er, ich bin heute noch so stark wie an dem Tag, als Mose mich aussandte. Was meine Kraft damals ist, ist meine Kraft jetzt. Josua hat seine Leidenschaft nicht verloren. Manchmal ist es gut, auch dafür zu beten, dass wir die Dinge, die in unserem Herzen schon sind, nicht verlieren. Wie viele Menschen kenne ich, die den Lauf bis zum Ende nicht vollendet haben, weil sie leidenschaftslos geworden sind, weil sie zurück nach Ägypten sind? Es ist etwas Gutes, wenn wir beten, dass es um unser Herz geht und nicht so sehr um die äußeren Umstände, die Gott so zu gestalten hat, dass sie uns passen und uns gefallen und uns nicht zu schwer sind. Geduld. Kaleb blieb unter einer Last. Ich weiß nicht, vielleicht gab es noch mehr Lasten, unter denen er blieb. Man merkt, dass ihn das stark gemacht hat. Es hat ihn nicht zerstört, es hat ihn stark gemacht. Warum? Weil er mit Gottesfurcht auf Gott vertraut hat. Die nächste Eigenschaft ist Mut. Und das wird bei Kaleb sehr deutlich. Er sagt mit 85, es ist mir egal, ich gehe voran. Und diese Riesen, die dort lebten, die schienen für Kaleb kein Problem zu sein. Also ja, das war scheinbar ein mutiger Krieger. Damals schon, als er dieses Land durchzogen hat, hat er gesagt, es ist mir egal, wie diese Riesen sind und das wird schon alles klappen. Vielleicht denkt man ja, vielleicht war er ein bisschen blauäugig oder ja, so ein mutiger Krieger, das bin ich aber gar nicht. Ich bin nicht so ein Kaleb-Typ. In Josua 14 wird auch nochmal sehr deutlich, ich finde die Formulierung, die fasziniert mich. Da sagt er in Vers 12, vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Dort sieht man diesen Kaleb, wie er wirklich war. Vielleicht ist der Herr mit mir. Eigentlich hat er das sein Leben lang schon erlebt. Warum dieser Zweifel, dieser scheinbare Zweifel? Ich finde, das ist dieses nach vorne blicken, dieses vielleicht ist Gott mit mir. Also Kaleb war keiner, der gesagt hat, da kann kommen, wer will, ich mache die alle platt. Er wusste, das ist nicht einfach, das ist mit menschlicher Kraft überhaupt nicht zu schaffen. Dieses Volk zu bezwingen, ist militärischer Schwachsinn. Damals schon, natürlich, objektiv gesehen war es Schwachsinn, dieses Land zu erobern, weil diese Städte waren zu stark befestigt. Aber Kaleb sagt, vielleicht ist Gott auf meiner Seite. Warum? Weil er es versprochen hat. Für mich ist das so, wir lesen ja, oder die Geschichte von David und Goliath, die ist so jedem präsent und bekannt. Aber was Kaleb hier gemacht hat, war eigentlich nichts anderes. War sozusagen ein Vorläufer. Man liest dann in Josua 14, Vers 15, dass diese Stadt, die Kaleb dann erobert hat, also das hat funktioniert sogar, die hieß früher Arba oder Stadt des Arba. Das war der Fürst der Enakiter, der größte Mensch, der damals gelebt hat, so steht es da, der größte unter den Enakitern. Kaleb hat ihn besiegt. Ich weiß nicht, wie der Kampf aussah, ob das in Manier von David und Goliath war, da finden wir keine Informationen, aber ich fand es irgendwie spannend. Kaleb schien eigentlich zu alt gewesen sein, um Riesen zu bezwingen. David schien eigentlich zu jung gewesen sein, um Riesen zu bezwingen. Gott sucht sich irgendwie immer die Leute aus, die äußerlich eigentlich gar nicht passen, und beruft sie. Wäre es vielleicht auch in Ordnung gewesen, zurückzuziehen, habe ich mich gefragt. Ob bei David und Goliath oder auch bei Kaleb zu sagen, ja gut, wir leben dann halt bei unseren Brüdern so ein bisschen, gibt ja genug Platz, wir müssen jetzt nicht unbedingt das noch erobern, reicht da erstmal? Vielleicht. Wir Christen legen uns heutzutage, glaube ich, gern einen Plan B zurecht, wie das Volk Israel. Kannst du auch mal weiterklicken? Das ist eigentlich heute die entscheidende Frage. Zurück nach Ägypten oder rauf zu den Riesen? Das Volk Israel wollte lieber zurück in die Sklaverei. In das Altbekannte, könnte man vielleicht auch sagen. Ich glaube, in unserem Leben gibt es eigentlich nur diese zwei Optionen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Entweder zurück nach Ägypten oder rauf zu den Riesen. Es gibt keine neutrale Zone. Und ich glaube, dieser scheinbar bequeme Weg zurück ins Altbekannte, das ist uns doch sehr vertraut. Und ich glaube, wer Gott wirklich vertraut und wer mit ihm etwas erleben will, der muss Riesen bezwingen. Mit Gott zu kämpfen bedeutet immer, dass die Dinge eine Nummer zu groß sind für mich oder zwei oder drei oder vier. Für Gott sind diese Riesen nur Zwerge. Für Gott ist es nichts. Für uns scheint es so groß. Und ich will uns heute ermutigen, diesen Blick zu kriegen. Für David war Goliath vielleicht ein großer Mann, aber mehr auch nicht. Für Kaleb waren diese Enakiter vielleicht irgendwelche Riesen, aber es war nicht ausschlaggebend für sein Vertrauen auf Gott, für sein Verhalten und für seine Gottesfurcht. In 2. Korinther 10, Vers 3 und 4, dort finden wir einen Vers, der mich immer wieder bewegt und der dieses Zurückkehren nach Ägypten, um es mal ein bisschen bildlich auszudrücken, darstellt. Dort steht nämlich, Paulus sagt, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Gedankengebäude. So zerstören wir Gedankengebäude. Entweder schrecken wir vor Herausforderungen zurück und sagen, wir gehen zu alten Gedankengebäuden, zu alten Gedanken- und Verhaltensmuster zurück. Vielleicht, weil es eine Zeit lang funktioniert hat in unserem Leben. Oder wir sagen, wir zerstören diese Gedankengebäude. Ich glaube, das muss in unserem Leben immer wieder passieren, dass wir alte Gedanken- und Verhaltensmuster über den Haufen schmeißen. Weil objektiv betrachtet war das dumm, was Kaleb gemacht hat. Ich habe mich gefragt, war es klug, seinem Volk zu empfehlen, diese Riesen anzugreifen? Nein, aber es war mutig. Vieles, was Kaleb tat, war auf den ersten Blick vielleicht nicht klug, aber es war mutig. Und ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen heute. Ich will dich fragen, ist es klug, dein Weihnachtsgeld komplett zu spenden? Nein, aber es ist mutig. Ist es klug, deinem Kollegen oder Arbeitskollegen von Jesus zu erzählen? Nein, aber es ist mutig. Ist es klug, eine Person einzuladen, die du eigentlich gar nicht magst? Nein, aber es ist mutig. Ist es klug, bedingungslos zu vergeben? Nein, aber es ist mutig. Und leider kehren wir oft, wenn wir die Riesen vor uns sehen, zu alten Verhaltens- und Denkmustern zurück. Man nennt das Sicherheitsdenken. Und ich glaube, dass wir heute sehr darauf bedacht sind, bloß keine Fehler zu machen. Und Corona hat das, glaube ich, sehr befeuert oder beleuchtet das sehr stark. Bloß keinen Fehler machen, bloß nicht der sein, bei dem etwas ausbricht und bloß nicht der sein, der noch jemand anderes ansteckt. Bloß nicht auffallen, bloß nicht herausstechen und bloß nicht zu viel sagen. Und ich frage mich manchmal, für was sind wir Christen heute bekannt? Dafür, dass wir alle Regeln und Maßnahmen in Perfektion einhalten? Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich frage nur, für was sind wir bekannt? Für unsere Professionalität und unsere scheinbare Fehlerlosigkeit? Das ist das, was ich oft gespiegelt bekomme von Menschen, die uns so beobachten. Jetzt sagen wir vielleicht, das ist ja Quatsch, ich bin ja auch noch Sünder, ich mache ja auch noch Dinge falsch. Aber was ist das, was Leute von außen betrachten? Was ist das, was wir nach außen zeigen und vermitteln? Ich glaube, dass uns oft der Mut fehlt zu scheitern. Wann hast du das letzte Mal etwas getan, von dem dein Verstand gesagt hat, das ist bescheuert? Wann hat das letzte Mal dein Mut über deine Vernunft gesiegt? Und Mut ist keine Eigenschaft von angstlosen Kriegern, sondern die Eigenschaft treuer, demütiger Nachfolger. Mut ist keine Option, Mut ist die Voraussetzung für Wachstum. Und ich frage mich manchmal, was haben wir als Christen denn eigentlich zu verlieren? Was haben wir zu verlieren? Die, die wir das Leben gefunden haben, was haben wir zu verlieren? Und vielleicht denkst du auch, ich kann nicht mutig sein, ich bin nicht so der Typ. Ich glaube, es gibt tatsächlich Menschen, die können nicht mutig sein. Das sind solche, die keine Angst haben. Die können nicht mutig sein. Mut setzt Angst voraus. Und wenn du jemand bist, der viel Angst hat, dann kannst du sehr mutig sein. Eine Kollegin von mir bei Wort des Lebens, als ich dort gearbeitet habe, die Antje, die ist nicht sehr groß, und die hat gesagt, sie ist auch so ein Schisser, ja, manchmal, sie würde sich manchmal wünschen, dass sie mutiger ist. Und dann fand ich es beeindruckend, hat sich auf das rechte oder linke Handgelenk, ich weiß nicht mehr, hat sie sich ein Tattoo stechen lassen, da steht Risk drauf, Risiko. Und er hat gesagt, ich will mich da immer dran erinnern, ich will Risiko eingehen, ich will mit Gott etwas erleben. Ja, du musst dir kein Tattoo machen, du kannst dir auch irgendeine andere Erinnerung schaffen, aber wichtig ist, triff eine Entscheidung, mutig zu sein. Triff die Entscheidung, mutig zu sein. Willst du ein Leben in geistlicher Bedeutungslosigkeit, dann lebe ein vernünftiges Christenleben mit ausgetretenen Pfaden langer und nicht mehr hinterfragter Traditionen. Die Frage ist heute, Ägypten oder die Riesen? Dazwischen gibt es nichts. Was ich auch interessant fand, ist dieser Gedanke, nach Ägypten zurückzukehren für das Volk. Und zwar glaube ich, dass es nicht sehr viel weniger Arbeit und Herausforderung gewesen wäre, nach Ägypten zurückzugehen. Man muss sich das mal vorstellen. Das war ja nicht einfach, wir kaufen ein Zugticket und fahren mal gerade mit ein paar hunderttausend Leuten zurück nach Ägypten. Sondern das war zurück durch die Wüste. Zurück eigentlich durch die Zeit, wo sie so sehr von Gott abhängig waren. Aber das war nicht die Motivation, nach Ägypten zurückzukehren. Die Motivation war, es könnt ihr nochmal nachlesen in 4. Mose 14, damit unsere Kinder und Frauen nicht sterben, wenn wir diesen Eroberungszug durchführen, den wir verlieren werden. Eine scheinbar gute Motivation, geistliche Motivation. Ja, wir sorgen für unsere Frauen und Kinder. Aber letztendlich war es ungehorsam. Und letztendlich kann man sich manchmal auch in viel Arbeit für Gott und für das Reich Gottes verstricken, aber ist auf dem Weg in die völlig andere Richtung. Von außen ist das manchmal gar nicht so klar zu erkennen, weil man auch aktiv ist, weil man auch etwas tut, aber ist es die richtige Richtung? Laufen wir nach vorne oder wollen wir zurück nach Ägypten in unsere bequemen alten Verhaltensmuster? Ich glaube, dass der Heilige Geist in uns lebt, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist nicht, um geistlich das zu bewahren, ein geistliches Erbe zu bewahren. Wir brauchen den Heiligen Geist, um mutig nach vorne zu gehen. Wir brauchen den Geist Gottes, um Riesen zu bezwingen. Und ich finde diese Formulierung, dieses vielleicht ist Gott mit mir, das macht mir Mut. Weil ich sehe, wir müssen keine christlichen Krieger werden, die haut drauf und einfach nach vorne, ohne Verluste, sondern es ist immer wieder dieses sich dranhängen an Gott. Gott, ich wünsche mir, dass du dann dabei bist. Ich weiß nicht, vielleicht scheitere ich auch. Diesen Mut wünsche ich mir, dass wir scheitern können und zu sagen, ich weiß nicht, vielleicht gehe ich bei dieser Schlacht drauf, aber es war bei einer Schlacht, die für Jesus geschlagen wurde. Das ist die Mentalität, die wir heute brauchen in einer Welt, die nach Sicherheit lechzt, die in Mutlosigkeit versinkt, weil man alles richtig machen möchte. Jetzt trifft uns wieder diese Pandemie und Deutschland hat alles falsch gemacht, weil wir nicht noch mehr vorgesorgt haben, nicht noch mehr geimpft haben, nicht noch mehr Fokus auf Sicherheit gelegt haben. Mir kommt das manchmal zum Hals heraus und ich möchte mich nicht auf diesen Zug mit draufsetzen, sondern mutig mit Gott nach vorne gehen, wie es Kaleb gemacht hat. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir für solche Vorbilder in der Bibel, die uns herausfordern, die uns nicht sitzen lassen auf unserem bequemen Stuhl. Und du warst mit ihm, unterwegs und ich will auch Riesen bezwingen mit dir. Riesen, die eigentlich viel zu groß sind, die mich herausfordern, die mir erstmal im Weg stehen. Danke für die Zeugnisse in der Bibel, die uns sagen, dass du viel, viel, viel größer bist. Und ich wünsche mir, dass das in unseren Alltag kommt. Morgen, wenn wir wieder loslegen, dass wir mutig vorangehen können, mit Geduld und mit Gottes Furcht. Und Kaleb uns zu einem großen Vorbild wird. Amen.